Lehrtext, den wir gehört haben, der steht im 1. Johannes 3 in den Versen 18 bis 24, wer die Predigtnotizen hat. Genau. Jetzt haben wir schon 7 Artikel durchgemacht von der heilsamen Lehre und heute haben wir den 8. Und der lautet: Wir glauben, dass wir aus Gnaden durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gerechtfertigt sind und dass jeder, der glaubt, das Zeugnis davon in sich trägt. Und in unserem heutigen Glaubensartikel geht es heute prinzipiell um die Rechtfertigung. Und wie bei allen Glaubensartikeln will ich zu Anfangs die Wichtigkeit herausstellen. Warum ist die Rechtfertigungslehre wichtig und was besagt sie? Kurz gesagt, die Rechtfertigungslehre fragt danach, was geschehen muss, damit das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, das durch Sünden des Menschen belastet worden ist, wieder in Ordnung kommen kann. In den Kirchen der Reformation wird daran erinnert, dass Rechtfertigung zwar ein für den Menschen überaus dienliches Geschehen, aber komplett auf Seiten Gottes und nicht auf der der Menschen zu verorten sei. Also kurz gesagt, wir haben keinerlei Einfluss darauf und wir werden aber im Verlaufe der Predigt hören, warum. Von dort werde die heilvolle Wirkung allein durch Christus gestiftet, entfaltet und geschenkt und sei von den Gläubigen allein durch den auf ihn vertrauenden Glauben, nicht jedoch durch jedwediges auf Gott gerichtetes Tun zu empfangen. Aus dem Römer 3, 28 und 4, 25 entnommen. Der Glaube wiederum werde allein durch das Wort der Christusverkündigung bewirkt, das in der Bibel grundlegend und hinreichend enthalten sei und in der Predigt aktualisiert wird. Aber leider war das nicht immer so. Denn die damalige Kirche hatte eine andere Praxis dafür, wie denn der Mensch gerecht werden könne. Sarah hat ja schon so einen kleinen Link gemacht am Anfang. Dieses bekannteste Ritual, das war der Ablass damals, den man in der katholischen Kirche kannte. Und nur ein bisschen kurz drüber zu schauen, zum Beispiel wollte der Papst, der damalige Papst, mit dem eingenommenen Geld die Peterskirche in Rom bauen. Ein Ablassprediger warb sogar mal mit dem Spruch: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja, heute können wir darüber lachen und vor allem, weil wir nicht die katholische Kirche sind in erster Linie. Aber ich denke mir früher, ja, da ist das schon sehr happig gewesen. Da haben die Menschen wirklich daran geglaubt, ich werfe da jetzt Geld in den Klingelkasten und dann sind mir meine Sünden vergeben. Ja. Und Martin Luther geriet schließlich mit der katholischen Kirche in einen Religionsstreit. Er hatte 2 Hauptvorwürfe, die er gegen den Ablass richtete. Der erste war: Der Ablass erweist sich als Zerstörung der Bußmoral. Er mindert oder vermindert die wahre Reue. Und der zweite Vorwurf war: Der Ablass wird als Sündenvergebung angeboten, obwohl er keine Sündenschuld aufheben kann. Ja, klingt logisch. Ja. Nach Martin Luthers, aber auch Zwinglis und Calvins Lehre von der Rechtfertigung folgen die guten Werke aus dem Glauben. Puh, das ist schon mal schön zu hören. Sie sind die Früchte des Glaubens. Und sie werden nicht getan, um die Rechtfertigung zu erlangen oder zu bewähren. Luther sagte es mal: Gute fromme Werke machen nimmermehr einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute fromme Werke. Erst müsste die Person durch den Glauben gut sein, dann können es auch die Werke sein. Und Luther lehnte aufgrund seiner Theologica Crucis, das ist die Kreuzestheologie, Werksgerechtigkeit ab. Er hat viele Predigten darüber gegeben, in denen er das angeprangert hatte, die Praxis der katholischen Kirche. Und wir kennen ja auch die Thesen, die er an die Wittenberger Schlosskirche genagelt hat. Und er betonte die Rechtfertigung aus der Gnade Gottes im Glauben an einen erlösenden Gott, Tod und Auferstehung durch Jesus Christus. Vielleicht kennt der ein oder andere die lateinischen Ausdrücke sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia. Kennt das einer von euch? Genau. Du kommst, glaube ich, aus der katholischen Kirche, gell? Genau. Das bedeutet, allein durch den Glauben, allein die Schrift, allein Christus, allein durch Gnade. Genau. Das sind die vier Hauptsolis und darauf bezieht sich alles. Nur aus diesen können wir das empfangen. Ja, diese vier Solis fassen Luthers Theologie auch zusammen, die er 1521 dann hervorgebracht hat und durch die dann schlussendlich auch die Reformation entstanden ist. Ja, und wir in der Heilsarmee fassen das wie folgt zusammen. Obwohl wir Sünder sind, erklärt Gott uns für gerecht, weil wir an Jesus Christus glauben und dadurch wieder zu einer gerechten Beziehung zu Gott geführt werden. Wir sind Gottes Kinder und vollkommen angenommen in der Familie Gottes und werden in unserer Beziehung zu Gott und zueinander bestätigt und haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Aber dabei gilt es zu beachten, dass unsere Sünden vergeben sind, weil Gott gnädig und barmherzig ist und nicht, weil wir es verdient oder erarbeitet haben. Die Rechtfertigung ist ein Geschenk Gottes. Wie wir heute Morgen gehört haben, total unverdient. Wir haben nichts dazu beigetragen dafür, dass wir die Gnade und die Barmherzigkeit unseres Gottes spüren und leben dürfen. Ja, es hilft uns, wenn wir erkennen, dass es in unserer Beziehung zu Gott einen Widerspruch gibt, das mit dem zweifachen Segen der Rechtfertigung und der Wiedergeburt zu tun hat. Wir sind zwar wiedergeboren, sind aber immer noch in der Sünde und brauchen die Rechtfertigung. Doch beides gilt, Wiedergeburt und Rechtfertigung. Obwohl uns Gott zur Heiligung ruft, nimmt er uns doch immer wieder als seine Kinder an und bestätigt uns durch den Heiligen Geist. Und die Rechtfertigung geschieht durch Gnade und ist eigentlich völlig unverdient, wie wir ja schon gehört haben. Und die Gnade, die erkennen wir am besten durch Jesus Christus. Das, was er gemacht hat und das wir glauben. Durch Gottes Gnade erhalten wir die Erkenntnis, dass wir Sünder sind, aber auch die Hoffnung, die sich in Christus zeigt, dass er uns die Sünden vergibt. Aber Gottes Gnade ist nicht ausnutzbar. Wer nicht bußfertig ist, wird nicht automatisch begnadigt. Rechtfertigung geschieht allein aus der Gnade Gottes heraus. Sie ist es, die uns rettet, wenn wir zunächst den rechtfertigen Glauben aufbringen. Ein Leben in Christus setzt ein ständiges Sich-Verlassen auf die Gnade Gottes voraus und nicht auf unser eigenes Gutsein, mit dem wir das Wohlwollen Gottes verdient hätten. Wer bei Gott durch seine eigene Leistung angenommen werden will, wird ständig mit Frustration und Unsicherheiten kämpfen müssen. Größere Anstrengung kann uns zudem noch ich-bezogener, gesetzlicher und von uns selbst eingenommen machen. Das Ergebnis des wahren Glaubens werden gute Taten sein, wenn wir ein Leben in Gehorsam und Treue gegenüber Gott führen. Gute Werke sind die Konsequenz, die daraus folgt, wenn wir ein Leben haben mit Jesus Christus. Er ist ja unser Vorbild. Und wenn unsere Beziehung mit Gott im Reinen ist, dann ist das wie ein Automatismus. Und die Rechtfertigung gibt uns zudem die Gewissheit, dass wir gerettet sind. Gewissheit aber heißt nicht, dass man nach der Bekehrung niemals Zweifel haben wird. Ja? In Zeiten jedoch, in denen wir unseres Heils nicht gewiss sind, erinnern wir uns daran, dass eine beständige mit Christus auf eine ständige Einheit mit Christus auf seinem Werk beruht und nicht auf unseren Gefühlen. Gefühle können uns verwirren. Der Predigttext spricht etwas sehr Wichtiges an. Aus der Liebe zu Jesus handeln. Und zwar, dass wir die Gewissheit haben, dass Gott uns annimmt, auch wenn wir uns selbst verurteilen. Das haben wir ja auch schon im Predigt. In der Bibelverlesung haben wir das ja auch schon gehört, wenn unser Herz uns verurteilt. Wenn es uns, ja, unser Gewissen uns plagt, wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, dass wir nicht genügen, dass wir nicht ausreichend sind. Oftmals befürchten wir, wenn wir die Menschen nicht so lieben, wie man das von uns erwartet, dann würden wir unsere Liebe zu Jesus Christus nicht angemessen wiedergeben. Und das führt dann dazu, wie gesagt, dass unser Gewissen uns anfängt zu plagen. Wir bekommen ein schlechtes Gewissen und wir zweifeln an uns selber. Und Johannes will auf dieses hinaus. Er will uns zeigen, dass wir nicht in Zweifel geraten sollen. Wie werden wir von den nagenden Vorwürfen unseres Gewissens frei? Nicht, indem wir sie einfach ignorieren oder rationale Erklärungen für unser Verhalten finden, sondern indem wir unser Herz auf die Liebe Gottes ausrichten. Wahre Liebe zeigt sich nicht in Lippenbekenntnissen, mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Bereitschaft zu helfen und so mit der Tat und mit der Wahrheit zu lieben. Ich persönlich versuche mir immer die Frage zu stellen, wie würde Jesus in meiner Situation, in dieser Situation jetzt handeln? Weil nehmen wir nur das Wort Liebe. Die Liebe, das wissen wir, spielt in unserem Glaubensleben eine sehr zentrale Rolle. Denken wir allein an die Frage, Lehrer, welches ist das wichtigste Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Die Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Gott hat so oft Gnade geschenkt. Gott ist so eine liebende Gott. Aber hier bei diesem Gebot, da geht es nicht prinzipiell um uns. Da geht es nicht zuerst um uns. Es geht hier nie um uns, sondern einzig allein um die Liebe zu Gott, also zum Vater und Sohn, und die Liebe zu unseren Mitmenschen. Und gerade das Zweite kann sehr herausfordernd sein. Diese Liebe, von der wir hier reden, die ist so selbstlos, wie Jesus sie uns vorgelebt hat. In seiner Selbstlosigkeit hat er die Sünden eines jeden von uns auf sich genommen und sie ans Kreuz getragen. Er ist für unsere Sünden gestorben und hat unsere Schuld bezahlt. Ja. Aber genau daran scheitern wir oftmals. An unseren Ansprüchen, die Menschen so zu lieben, wie man es von uns Christen erwartet. Aber vor allem scheitern wir, weil wir meinen, wir wären vor Gott nichts wert. Weil wir oftmals Probleme damit haben, diese Forderung zu erfüllen. Und dabei vergessen wir etwas sehr Entscheidendes. Und zwar, dass Gott uns kennt. Er weiß um unsere Schwächen. Er weiß, wie schwierig es sein kann, sein Gegenüber zu lieben. Unsere Eltern, unsere Geschwister oder unsere eigenen Frauen und Männer und unsere Kinder zu lieben, das fällt uns nicht schwer. Aber die zu lieben, die vielleicht etwas schwieriger sind, mit denen man sprichwörtlich das Heu nicht auf derselben Bühne hat, das ist dann schon etwas anderes. Das ist das, was Jesus dann auch meint. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und gerade er hat ja auch auf schmerzlichste Art erfahren müssen, wie es ist, ja, in anderen in Streit zu sein, sich immer wieder zu erklären zu müssen. Ja, wir denken an die Situation mit den Gesetzeslehrern, mit den Pharisäern, die ihn ständig, ja, als er unterwegs gewesen ist und ja, zu den Menschen gesprochen hat, haben sie ihn immer wieder herausgefordert und sie waren eigentlich nur darum bedacht, ihn in die Falle zu locken, was ja schlussendlich auch geklappt hat. Ja, aber auch da hat er in seinem letzten Augenblick, als die Peiniger ihn ans Kreuz genagelt haben, da hat er, ja, aus lauter Liebe noch zum Vater gebetet, Vater, vergib ihnen ihre Sünde, sie wissen nicht, was sie tun. Das Wichtigste ist immer die Liebe. Das hat Jesus uns wie kein Zweiter vorgelebt. Diese Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend, weil diese Liebe das Wesen Gottes ist. Wenn wir das Reich Gottes bauen und mit anderen Menschen unterwegs sind, dann werden wir wahrscheinlich oft herausgefordert. In diesen Situationen darf man sich aber auch daran erinnern, ja, dass auch wir darauf angewiesen sind, dass Menschen sich an uns keinen Anschluss nehmen. Das Handeln, das im Sinne von Jesus ist, ist das Zentrale dieses Textes. Allein aus dem Glauben an Jesus sind wir vor Gott gerechtfertigt. Es bedarf keiner Werke, mit denen wir uns die Gunst von Gott erkaufen können. Was wir aber machen können, ist, es für Jesus zu tun, weil wir ihn ehren wollen und weil seine Unvoreingenommenheit, die er lebte und die ihn auszeichnet, uns als gutes Beispiel dient. Mache es nicht für die Menschen, mache es für Jesus. Dadurch ehrst du ihn mehr. Denn der Liebe zu Jesus soll man auch Ausdruck verleihen. Die Bibel sagt uns, dass gute Taten die Konsequenz aus dem Leben und der Beziehung zu Gott sind. Aber auch hier muss ich sagen, dass wir uns den Himmel nicht verdienen, indem wir gute Taten vollbringen. Das stellt auch die Stelle im Römerbrief heraus, in der Paulus fragt: Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Dass wir gerettet sind, ist allein der Gnade Gottes geschuldet. Und die guten Werke, wie wir sie verstehen, sind eine Konsequenz aus der Liebe zu Jesus. Im Glauben an Jesus Christus zu beten bedeutet darüber hinaus, dass wir unser Leben nach dem Vorbild Christi gestalten und ihm immer ähnlicher werden, indem wir mit ihm eins werden. Wenn wir wie Christus leben, werden wir einander lieben. Die gegenseitige Beziehung in Christus leben, wie er uns lebt, wie er in uns lebt, wird bei uns Christen sichtbar, wenn wir drei grundlegende Gebote erfüllen. Das erste ist der Glaube an Jesus Christus. Der zweite, wir lieben unsere Geschwister. Und der dritte, wir führen ein moralisch reines Leben. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist nur geistlich und mystisch, nicht nur geistlich und mystisch, sondern auch praktisch. Unser Verhalten bestätigt seine Gegenwart. Das bedeutet auch, dass wir in einer tiefen Beziehung zu unserem Erlöser leben. Eine Beziehung braucht mehr als gute Worte. Oftmals sind wir auch zum Handeln gezwungen. Man kann das mit einer Ehe vergleichen. Eine Ehe will gepflegt werden. Eine Ehe, die nicht aus Liebe gelebt wird, das ist keine Ehe. Dann spricht man von einer Scheinehe. Und hier reden wir nicht nur von der Sexualität, sondern von der Form der Beziehung. Man kann oft erkennen, ob eine Beziehung eine Zweckgemeinschaft ist oder eine wirkliche Liebesbeziehung. Und so ist das auch mit Jesus. Diese Beziehung darf und soll im Leben eines Menschen zum Ausdruck kommen. Die Menschen sollen sehen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. So wie Paulus auch gesagt hat: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Wer will schon, dass man das Gefühl hat, man ist Single, obwohl man verheiratet ist? So wie man sich wünscht, dass die Menschen die Liebe, die unter den Ehepartnern herrscht, sehen und spüren, so soll auch die Liebe zu Jesus sichtbar und erlebbar sein. Die Leute sollen sehen, dass Jesus in unserem Leben eine zentrale Rolle einnimmt, dass er unser Mittelpunkt ist, sich alles um ihn dreht. So wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, soll ein Zeugnis davon sein, wie viel Jesus jeder von uns in sich trägt. Und wenn wir die Menschen so annehmen, wie Gott uns angenommen hat, dann merken die Menschen das. Und dann gibt es die Gewissheit der Beziehung zu Jesus. In der Vergangenheit und auch in der Gegenwart habe ich vernommen, dass die Zweifel der Menschen, ob sie gerettet sind oder nicht, immer mehr zunehmen. Woran das im Einzelnen liegt, kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass diese Zweifel falsch sind. Auf wen oder was gründen wir unsere Erlösung? Glauben wir, dass Gott uns eher lieben kann, wenn wir gut sind? Hegen wir insgeheim den Verdacht, dass Gott uns erwählte, weil wir es verdient haben? Halten wir das Verhalten einiger Leute für so schlimm, dass Gott sie unmöglich retten kann? Wenn wir so etwas denken, dann haben wir nicht verstanden, dass die Erlösung aus Gnade geschieht und ein unverdientes Geschenk ist. Sie kann nicht teilweise und schon gar nicht vollständig verdient, sondern nur mit Dankbarkeit und Lob angenommen werden. Um es kurz auszudrücken: Wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden. außer, Trommelwirbel, so, außer dieses Geschenk der Gnade anzunehmen, Ja zu sagen zu Jesus und an ihn zu glauben. Damit steht und damit fällt alles. Wenn wir uns nicht zu Jesus bekennen, dann haben wir auch nichts zu erwarten. Aber wenn wir Jesus unser Leben übergeben, ja, dann ist der Schuldschein unterschrieben, wie wir es an Ostern ja auch wieder hatten. Ja, dann sind wir seine Kinder. Ja. Wir müssen dieses Geschenk der Gnade annehmen, müssen Ja sagen. So wie man eben auch Ja sagt, wenn man heiratet, dann sagt man ja zu den Menschen auch Ja. Und das sollte uns eigentlich darin bestärken, dass dieser Mensch uns wirklich liebt und soll uns Sicherheit geben. Und das hängt auch nicht von den Gefühlen ab. Ich habe schon oft gehört, ich spüre Gott momentan nicht. Ich weiß nicht, ob er mich noch liebt. Die nächste Frage wäre, pflegst du die Beziehung mit Gott? Die Frage darf sich jeder für sich selber stellen. Es kann viele Gründe haben, warum ein Mensch so denkt. Aber wir sollen unseren Glauben nicht von Gefühlen abhängig machen. Gefühle sind wichtig und haben ihren Platz. Aber sie können uns auch trügen. Sie können uns ein falsches Bild geben. Sie können uns auch verwirren. Ja, und vielleicht lassen wir uns auch von anderen etwas Falsches einreden. Vielmehr dürfen wir uns auf die biblischen Zusagen stützen. Der Heilige Geist ist das Siegel und die Garantie für unsere Errettung. Er bekräftigt die Wahrheit des Evangeliums und seine Gültigkeit für uns. Unser neues Leben, unser Entschluss, Gott zu gehorchen, unser Bruch mit der Vergangenheit und unsere geistliche Ausrichtung lassen unsere Aufnahme in Gottes Familie offenkundig werden. Wir können Gewissheit haben, weil der Heilige Geist zu uns spricht und unser Leben verwandelt wurde. Denn biblische Aussagen gelten, auch wenn mein Gefühl mir manchmal etwas anderes sagt. Sie gelten, sie sind unumstößlich. Gott hat immer sein Wort gehalten, er hat sein Wort noch nie gebrochen. Und das ist auch etwas, wo wir immer dran denken müssen. Wenn wir eine Zusage bekommen, dann gilt die für ewig. Und dann kann kein Mensch auf Erden die brechen. Und auch nicht unsere trügerischen Gedanken, die wir bekommen. Und gerade in Momenten des Zweifels kann uns Gottes Wort ja helfen. Als ich im letzten Winter eine längere Durststrecke hatte, auch in der Beziehung zu Gott, ja, da kam ich zum Nachdenken. Es war eine sehr intensive Zeit, eine sehr negative Zeit teilweise auch, in der ich mich befand. Die Tristheit des Winters machte mir zu schaffen und entsprechend hatte ich vorwiegend negative Gefühle. Ich hatte sogar 1 bis 2 Tage, da konnte ich nicht einmal beten. Ich hatte einen trockenen Mund, wie fast jetzt. Und ja, es war alles wie verschlossen. Es hat mir wirklich ein klemmendes Gefühl geschenkt. Aber als ich die Nähe zu Gott und seinen Zusagen intensiv gesucht habe, das hat mich dann wieder aufgebaut. Ich habe den negativen Gefühlen keinen Raum mehr gegeben und die Kraft aus dem Wort Gottes genommen. Ich habe mich daran erinnert, was hat Jesus für mich alles schon gemacht. Manchmal muss die Zusage genügen, wenn das Gefühl sich nicht einstellt. Da muss man sich einfach darauf besinnen, auf die Zusage und ja, einfach hinweg mit den schlechten Gedanken. Ist einfacher gesagt als getan, aber es ist oftmals ein Kampf. Ja, und ja. Es ist das Wissen, was hier entscheidet und nicht das Gefühl. Denn Gefühle kann man vergleichen wie Blätter an einem Baum. Manchmal sind sie da und manchmal nicht. Doch was ein Baum zum Leben braucht, sind die Wurzeln. Und die bestehen aus Vertrauen, Treue, Gehorsam, Glaube, Wort Gottes und dem Geist. Das ist das, was wir brauchen. Und durch den Glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und die Tatsache, dass wir ihm unser Leben anvertraut haben, ist dann jeder von uns vor Gott gerechtfertigt. Diese auf Liebe basierende Beziehung gibt uns auch Heilsgewissheit. Unsere liebevolle Beziehung zu Gott hängt aber nicht allein von unseren Gefühlen ab, sondern gerade in Zeiten des Zweifels ist es das Wort Gottes, das uns Kraft gibt.